Herzlich willkommen zum Computer Club 2. Da sind wir wieder, Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, ganz genau. Und Computer Club 2, müssen wir dazu etwas erklären, warum das so heißt?
Nein, das ist der Nachfolger des Computer Clubs 1, obwohl der nicht so hieß.
Aber vielleicht auch nur 2, weil wir 2 sind. 2 Wolfgangs?
Kann auch sein. Okay. Kein Fernsehen diesmal, vielleicht kommt das Ganze ja noch. Diesmal ist es ein Audio-Computer-Club. Aber ich glaube, man kann viele Dinge über das Audio genauso gut erzählen, genauso gut erklären, wie man das per Fernsehen macht. Denn wir hatten sehr viele Audiostücke auch in unserem Computer-Club gehabt.
Ja, wo man wenig zeigen musste oder zeigen konnte. Und das war schon etwas schwierig fürs Fernsehen. Wir werden es versuchen.
Ja, es ist immer so, wenn man etwas Modernes erklären will, dann hat man meistens gar nichts zu zeigen. Das vieles geht in die Zukunft hinein und dann muss man Worte darüber machen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert, wo wir nicht auf dem Sender waren. Und bei mir ist es ganz stark angekommen. Die Welt verändert sich ganz drastisch in puncto Media. Und zwar Triple Play ist so ein Schlagwort, was man heute wieder beherrschen muss. Dass also 3 Dienste gleichzeitig über ein Kabel kommen. Fernsehen, Telefon und Audio und Daten nachher. Das ist eigentlich ein Quadplay, wäre es ja eigentlich schon fast. Und da wird auch Geld in die Hand genommen. Und da wird sehr viel geforscht und sehr viel getan. Freust du dich drauf?
Ach, freuen kann man eigentlich nicht sagen. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Das, was jetzt so großartig herausgestellt wird, glaube ich, hat diese Revolution hat schon längst stattgefunden und wird jetzt nur nach außen getragen und wird als offizieller Bezahldienst eingerichtet. Denn dass wir über eine Leitung verschiedene Dienste gleichzeitig durchführen können, da alles Daten sind, ist es ja überhaupt kein Geheimnis mehr. Es bedarf jetzt einer Organisation, einer Zusammenführung und dann muss man mal sehen, was dabei herauskommt. Einige sagen ja sogar schon, das sei der Tod der Telekom.
Ja, und viele andere können vielleicht auch noch tot gehen dabei. Wer da nicht richtig schnell genug aufspringt oder wer zu schnell aufspringt, das kann ganz schön ins Geld gehen und das kann Finanzierung irgendwie kaputt machen auch. Nun möchte ich ein bisschen zurück erinnern an die Zeit, als wir noch kein DSL hatten. Die gab's einmal. Da gab's also, wer da Luxus hatte, der hatte ISDN. Die anderen Armen, die hatten dann so ein ganz normales analoges Modem, mit dem sie Internet machen konnten. Und ich war mal in Darmstadt im Forschungszentrum der Telekom. Da hat man uns vorgeführt, dass man über eine Telefonleitung, das glaubten wir alle nicht als Techniker, Bilder übertragen kann. In dem Labor stand so eine riesen Rolle mit Telefonkabel aufgewickelt. Ich glaube, es waren 3 Kilometer oder so etwas. Und man kam mit einem Kamerabild, mit einer Krokodilklemme an der einen Seite des Kabels und mit einer Krokodilklemme auf der anderen Seite zu einem Fernsehgerät. Und die Bilder kamen tatsächlich über diese Rolle. Das war unfassbar für uns, dass man Bilder über eine Telefonleitung schicken sollte. Und das ging dann nachher relativ schnell mit dem DSL. Und heute sind es Millionen Anschlüsse in der Bundesrepublik. Und es wird immer schneller und schneller. Mittlerweile sind wir schon bei 16 Megabit gelandet. Und Triple Play soll ja noch schneller werden.
Ja, es soll noch schneller werden. Aber man spricht davon, dass man bis 100 Megabit dann erreichen sollte für jeden Haushalt, für jeden Teilnehmer. Die theoretische Grenze liegt natürlich viel höher. Man spricht heute von 500 Megabit, aber in Wahrheit sitzt es irgendwo im Terabit-Bereich. Denn es wird ja über Lichtwellenleiter gemacht. Und wenn wir uns überlegen, in welchem Frequenzbereich das ist, so bei 500 Nanometer herum, dann muss man ganz klar sagen, nach oben sind im Moment noch gar keine Grenzen erkennbar. Wohl für uns zu Hause, aber 100 Megabit ist, glaube ich, schon ein vernünftiger Schritt. Und das ist ein ganz schönes, dickes Rohr, was dann bei uns ankommt an Daten.
Ja, zunächst aber will man das Kupfer noch benutzen von der Straße zu mir ins Haus hinein und das wird doch ein bisschen bremsen. Das sind zwar nur wenige Meter, aber es ist vieles noch denkbar. Und in der Industrie wird auch darüber nachgedacht. Der Geschäftsführer von Yakumo, Dr. Rako, der hat folgende Aussicht gestellt zu Triple Play.
Das könnte der Niedergang der heutigen Mobilfunkprovider sein, wenn die ihre Geschäftsmodelle nicht verändern werden. Weil Triple Play eine Vielzahl von neuen Anbietern in diesem Gesamtmarkt des Contents, der Sprache, des Streaming-Videos, der ganzen Medienlandschaft bringen wird und auch der gesamten Kommunikation.
Ja, jetzt kennen wir ja DSL, früher hieß es ADSL und wir kennen ADSL 2 und ADSL 2 Plus und wir hören jetzt wieder eine neue Abkürzung, die heißt VDSL. Und da gibt es verschiedene Ansätze von verschiedenen Providern, was man da nun machen will. letztendlich basiert es dann in der verschiedenen Geschwindigkeit des Kabels.
Genau, aber ganz wichtig sind, glaube ich, die Inhalte. Denn was nützt mir, wenn ich ein riesen Transportmedium habe, einen Träger, da kommt nicht so viel rüber? Was soll denn da alles zusätzlich zu den heutigen Informationen noch rüberkommen? Das ist für mich eigentlich die offene Frage. Womit will man das füllen, dieses Angebot, dass man so viele Daten übertragen kann?
Ich war bei der Telekom und habe über das Thema gesprochen und da erzählte man uns, dass man darüber nachdenkt, dass man 1500 Kanäle einrichten will. Das bedeutet, technisch gesehen, es sind nur 1500 Server, die man hinstellen muss. Und wenn man einen Kanal mehr machen will, stellt man noch einen dazu. Da muss ja auch irgendwie was drauf sein auf diesen Servern. Das kann ja nicht nur Quatsch sein, was da kommt, denn die wollen ja auch Geld dafür haben.
Ja, das war, glaube ich, immer das Problem, dass man Inhalte haben muss, um irgendwelche neuen Techniken voranzubringen. Und das wird auch hier das Problem sein. Außerdem, was soll ich mit 1500 Kanälen? Ich kann immer nur einen gleichzeitig hören, wenn ich einigermaßen vernünftig was verstehen will.
Man nimmt Geld in die Hand bei der Telekom. Man spricht von 3 Milliarden. Das werden wahrscheinlich auch doch 4 Milliarden werden. Und wenn man bedenkt, dass die ISDN-Installation, ich glaube, das waren 13 Milliarden für die ganze Bundesrepublik, das ist richtiges Geld. Und es kommen auch schon Warnungen von anderen Leuten, die sagen, das könnte der Selbstmord sein, der wirtschaftliche Selbstmord sein. Denn diese Milliarden, die sollen ja auch irgendwann mal relativ schnell wieder zurückkommen. Herr Ricke von der Telekom äußerte sich auch zu Triple Play und das können wir hier mal einspielen.
Um mal eine Größenordnung zu nennen, wir reden hier von Übertragungsraten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Möglich ist damit, über einen Anschluss zeitgleich etwa eine 3D-Videokonferenz, gleichzeitig über HDTV bzw. über den Anschluss HDTV-Fernsehen zu genießen, gleichzeitig einen Film herunterzuladen und zeitgleich übers Internet einen hochvolumigen Versand von Dokumenten vorzunehmen. Die Frage ist, ob eine Person das zeitgleich alles macht.
Nein, das wird sicherlich nicht eine Person sein, denn es gibt ja in der Bundesrepublik immer noch Familien, bestehend aus mehreren Mitgliedern. Und wenn da alle, sagen wir mal, das wäre eine fünfköpfige Familie, alle zeitgleich das machen, was der Herr Ricke eben angesprochen hat, dann sind die 50 Megabit wieder weg. Die wären zu eng. Und du hast eben gesagt, von 500 Megabit so physikalisch möglich. Man geht ein bisschen runter, und zwar bei NetCologne, der Geschäftsführer Werner Hanf, der spricht schon von schnelleren Leitungen.
Wir gehen davon aus, dass wir dem Haushalt eine Standardbandbreite von rund 100 Megabit zuordnen werden und über diese 100 Megabit kommen dann alle Dienste wie Fernsehen, Telefon und Internet raus, die der Haushalt benötigt. Beim Fernsehen ist es selbstverständlich, dass man dann bei 100 Megabit auch eine hohe Anzahl von HDTV-Kanälen mit integrieren kann.
So, 100 Megabit und auch wieder sehr viel Arbeit noch, bis es bei uns gelandet ist. Denn wird man denn da jetzt sofort draufspringen auf dieses Triple Play? Was schätzt du denn? Das wird Geld kosten, das wird zusätzliches Geld kosten.
Ich glaube im Moment erstmal so nicht. Es wird eine Einführungsphase geben und dann wird sich entscheiden, ob der Mehrwert, den man dadurch hat, ob der sich irgendwo rechnet. Denn das Geld ist im Moment nicht mehr so locker in Deutschland, vor allen Dingen bei den Familien. Und das wird wohl das große Hindernis sein. Also es müssen interessante Inhalte transportiert werden, es müssen neue Angebote da sein, die wirklich einen Nutzen bringen. Dann kann man sagen, okay, irgendwann wird sich das durchsetzen können. Im Moment sehe ich, das ist ein Blick in die Zukunft, das ist das Zeigen dessen, was machbar ist. Und jetzt müssen wir abwarten, was geschieht.
Es wird ja auch so sein, dass man diese Kanäle jetzt benutzen kann, besser benutzen kann, um HDTV-Signale zu übertragen. Die sind auf den konventionellen Wegen, ist das vielleicht alles ein bisschen eng. Und es hat bei unserem DVB-T, da geht ja nun gar nichts in puncto HDTV, weil die Bandbreiten so eng sind. Man kann dann bei 100 Megabit kann man immerhin 5 HDTV-Programme übertragen. Und auf der letzten Funkausstellung haben wir einen Videorekorder gesehen, der kam aus Japan. Der hatte 7 Tuner. Warum 7 Tuner? Weil die Japaner mittlerweile 3 Systeme haben, 3 HDTV-Systeme. Und da war eben, weil ich 2 Sachen gleichzeitig aufnehmen will, brauche ich also 3 plus 3. und einen Tuner war noch dabei, wenn ich auch noch was zusätzlich noch dazu sehen will. Und damit das Ganze nicht heute Abend schon vollgelaufen ist, war ein Terabyte Platte drin. Also das sind so die Blicke, die wir irgendwie uns zu eigen machen können. Ich glaube, so dahin wird es doch gehen, oder?
Ich halte das für sehr problematisch. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich mir wirklich von vornherein über eine Woche oder Monat einen Plan aufstellen muss, was will ich wann aufnehmen, auch wenn das dann automatisch geht, auch wenn ich vielleicht in der Lage bin, meinen Videorekorder so einzustellen, was selbst für mich manchmal nicht möglich ist, dann muss ich ja hinterher wiederum die Zeit haben, das, was ich aufgenommen habe, mir anzusehen. Diese ganzen Geschichten da mit Videorekorder und Aufzeichnen und so etwas ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ich glaube, der Weg wird dahin gehen, dass wir zeitversetzt diese Programme in verschiedenen Kanälen immer und immer wieder sehen können, dass wir also so eine Art omnipotente Information haben, dass wir jederzeit alles sehen können.
Ja, und ich habe im Keller noch einen 486er stehen. Könnte man vielleicht als Server mal der Telekom hinstellen und dann machen wir Video über dieses neue Leitungssystem, was auf uns zukommt.
VPN ist eine Abkürzung, die in der letzten Zeit immer häufiger anzutreffen ist. Im gewerblichen Bereich ist schon seit langem VPN. Auf Deutsch übersetzt heißt es ein virtuelles privates Netz. Nun darf man sich nicht vorstellen, dass es ein wirklich privates Netz ist, sondern das Virtuelle steht dafür, dass es gar kein wirkliches Netz ist, sondern dass es viele Netze sind, über die sich das erstreckt. Und privat heißt letztendlich, dass man über diese vielen Netze einen Tunnel aufbaut. Das sieht dann so aus, als hätte man zum Beispiel zwei Computer, zwei Netzwerke oder einen Computer und ein Netzwerk miteinander verbunden. Und von außen die anderen sehen das gar nicht und können gar nicht darauf zugreifen. Es ist eine sehr teure Sache früher gewesen und hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich gewandelt, dass man also in viel niedrigere Preisbereiche mittlerweile eingedrungen ist, sodass auch kleine Unternehmen, deren Daten natürlich genauso wichtig sind, sich so etwas leisten können. Zu diesem Thema haben wir zugeschaltet einen Sicherheitsexperten von Symantec, den Herrn Bernd Bielek, der sitzt in München und er hat mir schon gesagt, er sitzt nicht im Biergarten, sondern er muss arbeiten. Herr Bielek, Sie sind Sicherheitsexperte. Was heißt das?
Sicherheitsexperte heißt, dass ich bei Symantec die Position habe, dass ich unsere Kunden in Sicherheitsfragen im Vorfeld berate. Das heißt, dass man mit dem Kunden zusammen evaluiert, welche Sicherheitslösung für ihn am passendsten ist, um sein Unternehmensnetzwerk gegen Angriffe von außen zu schützen.
Diese Angriffe von außen, heißt das eigentlich, wenn ich so eine VPN-Verbindung habe, dass ich dann auch nicht gleichzeitig im Internet sein darf mit dem Rechner?
Nein, das heißt es nicht. Sie können mit dem Rechner schon gleichzeitig im Internet sein. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, womit wir beim Begriff Tunnel sind, was für einen Tunnel verwende ich? Es gibt sogenannte globale Tunnel, wo eben auch Ihr privater und Ihr öffentlicher Verkehr durch den Tunnel geschickt wird, oder aber sogenannte Split-Tunnels, also gesplittete Tunnels, wo Sie nur den schützenswerten Verkehr über das VPN zum Beispiel zu Ihrem Unternehmensstandort weiterleiten und die Daten, die direkt mit dem Internet in Verbindung stehen, wie zum Beispiel eine Suche über Google, direkt über das Internet abläuft.
Diese Tunnel, wie stelle ich mir das vor? Ich kenne noch aus den frühen 50er, 60er Jahren in großen Unternehmen so eine Rohrpost. Da hat man so eine große Patrone reingesteckt und die wurde dann irgendwo, kam die an und zwischendurch konnte keiner lesen, was transportiert wird. Ist das so was Ähnliches?
Man kann sich es auch heutzutage tatsächlich noch so vorstellen, dass wenn Sie einen Tunnel auf Endpunkten konfigurieren, dass tatsächlich die Datenmengen, die durch diesen Tunnel hindurchgehen, von außen nicht einsehbar sind. Das heißt, das sind verschlüsselte Pakete, die von einem Unternehmensstandort zu dem anderen wandern. Und die Daten, die man eben nicht in diese virtuelle Rohrpost reinschicken möchte, sondern eben drumherum leitet, die kann man sehr wohl noch lesen.
Und hardwaremäßig, wie muss ich mir das vorstellen? Brauche ich jetzt für jeden Rechner oder jedes Netzwerk, was ich miteinander verbinden will, einen Teil Hardware erstmal?
Gehen wir mal von dem Fakt aus, dass die zwei Unternehmensstandorte miteinander koppeln möchten. So ist es momentan so, dass die präferierte Methode eben die ist, dass man ein Kombigerät bevorzugt einsetzt, also eine Firewall mit einem sogenannten VPN-Modul, welches auf der Firewall installiert ist. Und dieses VPN-Modul wird dann eben so konfiguriert, dass Daten, die von einem Unternehmensnetz zum anderen Unternehmensnetzwerk wandern sollen, eben verschlüsselt werden. Meistens in Hardware realisiert. Das Ganze gibt es aber auch als Software-Variante, welches auf einem bestehenden Betriebssystem, sei es Linux oder sei es Windows, installiert werden kann und die gleichen Funktionalitäten bietet.
Das klingt alles so, als wäre das was für Firmen. Hat der Privatmann auch was davon eventuell?
Man sieht, dass diese VPN-Techniken immer mehr auch in den privaten Bereich vorstoßen. Sei es, dass man da eben auch eine kleine Firewall zu Hause stehen hat und auf diese Rechner, die man zu Hause in seinem privaten Netzwerk hat, eben zugreifen möchte auf die Daten. Es könnte jetzt ein Excel-Spreadsheet sein, wo man irgendwie eine Urlaubsverwaltung drauf hat. Da gestaltet sich die Implementierung ein wenig anders. Da hat man dann wieder so eine kleine Firewall aus dem Low-Cost-Bereich mit einem VPN-Modul und hat dann eben ein Stückchen Software auf seinem mobilen Rechner, sei es ein Laptop oder ein transportierbarer Rechner, mit welchem man sich dann gegenüber dieser Firewall, dem VPN-Modul zu Hause authentisiert und dann eben diese Daten einsehen kann.
Für Low Budget, was heißt das denn? Was muss ich ausgeben für eine private VPN?
Das Ganze geht los bei 100-200 Euro bis hin zu ein bisschen professionelleren Lösungen, wo Sie dann um die 1.000 Euro investieren.
Und bei Firmen jetzt, also die ganz professionelle?
Bei ganz professionellen Firmen, auch da richtet sich das letztendlich anhand der Unternehmensgröße aus. Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel mit 20 PCs oder 20 Benutzern. Da liegen Sie, sofern Sie zu einem professionellen Hersteller gehen, ungefähr einen Preisband von 800 bis 1500 Euro.
Wie wird eigentlich sichergestellt, dass diese beiden Geräte, Sie sagten Firewalls mit einem VPN-Modul, dass die nur mit sich selbst kommunizieren können und dass nicht ein anderer auch da rein kann?
Das sind letztendlich die Authentisierungsmechanismen, die man für das Bauen, also das ist der Fachausdruck, wenn man einen VPN-Tunnel herstellt, verwendet. Es werden IP-Adressen verwendet oder es werden sogenannte DNS-Namen verwendet, die zur Tunnel-Authentisierung eindeutig sind. Und so kann man eben ausschließen, dass fremde Rechner sich für einen anderen ausgeben und somit Teil dieses VPN-Tunnels werden können.
Heißt das, wenn ich einen Internetzugang habe an meinem Rechner von zu Hause und ich möchte auf ein Firmennetzwerk zugreifen, dass ich dann eine feste IP-Adresse haben muss?
Da läuft es dann ein wenig anders, wenn man den mobilen Bereich nimmt. Da würde die Authentisierung des Benutzers mittels Benutzername und Passwort erfolgen. Oder aber die VPN-Clients heutiger Generation bieten auch die Möglichkeit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentisierung, wo der Benutzername und das Passwort nicht mehr ausreicht, sondern man noch eine dritte Authentisierungsmöglichkeit mit hinzunimmt, sogenannte Tokens, die einem ein zeitlich begrenztes Sicherheitspasswort generieren, welches auf dem Server hinterlegt ist, also auf dem VPN-Modul des Unternehmensnetzwerkes und welches auch nur der Client, also der Benutzer, der dann den VPN-Tunnel aufbauen möchte, besitzt. Somit kann man eben sicherstellen, dass auch wirklich nur dieser Benutzer sich zum Unternehmensnetzwerk hin verbinden kann.
Ihnen möchte ich ganz herzlich danken nach München.
Wiederhören.
Damit ist die Sache für uns und ich hoffe auch für Sie etwas klarer geworden. Und man sollte davon ausgehen, dass die reinen Softwarelösungen, die teilweise angeboten werden, nichts im professionellen Bereich zu suchen haben. Für Firmen muss für die gute Sicherheit auch eine Hardware da sein. Das andere ist sicherlich zum Experimentieren im Hobbybereich gedacht.
Das Handy ist ja noch gar nicht so alt, oder jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder verbessert werden, das Mobiltelefon.
Richtig, genau.
Ist noch gar nicht so alt. 1985 wurde das C-Netz in Berlin auf der Funkausstellung eröffnet. Das sind gerade mal so 20 Jahre her. Und in der Zwischenzeit ist ja unheimlich viel passiert. Und sehr viel passiert ist natürlich dann mit dem D-Netz nachher. Und wenn man so sieht, was die Jugendlichen so alles für Handys in der Gegend herumschleppen und die neuesten und die feinsten Sachen mit Telefon drin, mit MP3-Player drin und was weiß ich noch.
Mit Radio drin, mit Taschenlampe drin, mit Kompass drin, mit einer Leuchte drin und so weiter.
Mit GPS drin und mit allem möglichen packt man jetzt in diese Handys hinein. Und jetzt wird wieder eine neue Allianz verkündet, und zwar Palm und Vodafone kündigen Dreo mit Windows Mobile für Europa an. Dann habe ich gelernt, dass wenn ein Windows-Betriebssystem in einem Mobiltelefon drin ist, dann ist es ein sogenanntes Smart Telefon.
Naja, also
Smartphone.
Es gibt auch andere Mobiltelefone,
die, und so weiter.
Die sehr smart sind mit einem anderen Betriebssystem. Das muss nicht.
Nun ist das nicht die erste Allianz, die Microsoft eingegangen ist, sondern es gab auch schon eine Allianz mit Motorola, die ist dann kräftig auseinandergeflogen, sodass also Microsoft Betriebssystem bei den Mobiltelefonen gerade einmal Radiati Group werden derzeit weltweit nur 2% der E-Mail-Konten in Unternehmen per Push-Dienst auf Mobiltelefon genutzt. Also diese Group hat diese Untersuchung gemacht. Diese Smartphones sind nur zu 2% im Markt vertreten.
Gut, Smartphones war ja ursprünglich auch mal mehr für den geschäftlichen Bereich gedacht. Und mittlerweile haben aber die, in Anführungszeichen, normalen Mobiltelefone nun mehr Funktionen als so ein Smartphone. Also die Sache hat sich irgendwo überlaufen. Was dieser neue Ansatz jetzt soll, weiß ich nicht. Also nach meiner Meinung sprechen wir im Jahr schon wieder nicht mehr davon.
Vielleicht haben Sie es extra nur für mich gemacht, weil ich habe nämlich hier ein Smartphone, ein Windows-Handy. Ganz einfach deshalb, weil ich gewohnt bin, in Windows zu programmieren. Und deshalb kann ich auch dieses Handy hier programmieren und habe da Medizindaten mir programmiert, die ich da speichern kann und so weiter und so weiter. Insofern ist das für mich ein kleinerer PDA, den nehme ich immer mit, der kommt oben in die Tasche. Den PDA mittlerweile benutze ich für etwas größere Programme und den Laptop zu Hause mit dem großen Bildschirm, der macht dann alles ganz Große.
Ja, also alles schön sauber abgestuft, ist ja auch in Ordnung. Nur die Masse wird mit Sicherheit nicht mit dem Mobiltelefon durch die Gegend laufen und irgendwelche Programme schreiben und sein Arzt dann sagen, guck mal, so geht's mir heute, sondern die meisten Funktionen werden wahrscheinlich gar nicht genutzt werden.
Zu der neuen Allianz muss noch dazu gesagt werden, das ist vielleicht auch ein Thema, was wir kurz besprechen können, dass dieses Handy dann UMTS-tauglich ist. Wie sieht's denn da eigentlich aus mit dem UMTS? Es hat ja lange gedauert, bis es soweit war. Fürchterlich teure Lizenzen sind da bezahlt worden, viel zu teuer. Und wer braucht's? Wer nutzt es? Wer wendet es an?
Das Gleiche wieder. Hier fehlt es am Inhalt. Wofür brauche ich diese riesigen Bandbreiten auf einem so kleinen Telefon? Zum Telefonieren mit Sicherheit mal nicht. Die anderen Dienste sind oft durch das kleine Display ziemlich eingeschränkt nur möglich. Das ist also etwas problematisch. UMTS ist auch noch relativ teuer. Es gibt also UMTS in einer Version als Flatrate für 40 Euro. Das ist aber nur der Datenverkehr. Dann kann ich das Teil natürlich in der Hosen- oder Aktentasche lassen und habe in meinem Notebook einen Bluetooth-Empfänger und kann dieses Telefon in meiner Hosentasche als Modem verwenden. Alles sehr schön. Aber für 40 Euro, es ist noch ein bisschen hoch. Und telefonieren kann ich noch nicht damit.
Wie telefonieren? Mit UMTS doch?
Wenn ich diese Flatrate habe, die ist für 40 Euro nur für Datenverkehr. Und da muss ich zusätzlich nochmal eine Flatrate haben für das Telefonieren. Und gemeinerweise haben die Kerle auch noch dafür gesorgt, dass ich Voice over IP über UMTS, Datenflatrate, nicht durchführe. Kann.
Also nochmal so eine Base-Sache, die allerdings dann nicht laufen, wenn ich beim anderen Anbieter bin. Also kommen wir auf 65 Euro.
Also so um die 50 Euro herum geht es schon pro Monat. Aber es ist doch ein ganz schöner Haufen. Und wenn ich also nur ab und zu mal irgendwo in ein Netz hinein möchte und regelmäßig nur telefoniere, ist es eigentlich noch zu teuer. Das sollte auf 20, maximal 25 Euro runtergehen. Dann könnte man sich das wirklich erlauben und immer mit sich rumführen. Aber im Moment ist es einfach noch zu teuer.
Mal gucken, ob du noch eine Zahl kennst, die wir vor 20 Jahren öfter benutzt haben. Vor 20 Jahren war ja das 10-Netz eröffnet, habe ich gesagt. Und davor gab es ja das B-Netz.
Und davor das A-Netz.
Weißt du noch, wie viele Leute im B-Netz telefonieren konnten?
Ich meine 20.000.
Nein, es waren 27.000. Und damit war es absolut dicht. Ja, es ist ja eigentlich Wahnsinn, was da passiert ist in dieser kurzen Zeit.
Wann haben wir das denn nun auch mit Bild?
Wir haben doch schon öfter über Videophonie gesprochen. Nur ich sehe in der Straßenbahn und im Omnibus sehe ich kaum Leute, die Videophonie machen. Denn das haben wir ja auch erlebt, dass da scheinbar gar nicht so der Drang danach
Woran
ist.
Woran liegt es denn eigentlich?
Ich weiß es
hat so viele Sachen gegeben.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man.
Ja, und wenn man eine Flatrate hat, UMTS, das, was wir eben besprochen haben, könnte man quasi kostenlos diese Sachen übertragen, aber keiner macht es. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir nicht überall mit heimlichen Bildaufnahmen konfrontiert werden. Was aber überall und gegenwärtig ist, das ist ein Browser. Wir brauchen alle Browser und dazu ist das neue Thema eigentlich der neue Firefox.
Das Internet ist noch gar nicht so alt und vor allen Dingen auch die Browser sind noch gar nicht so alt. Und ich lernte in der Mitte der 90er Jahre den Herrn Anderson kennen in Amerika. Der war ja der Entwickler des Netscape. Und dann kam der Internet Explorer, etwas verspätet, aber er hat sich sehr breit gemacht und seit einiger Zeit ist auf dem Vormarsch der Firefox. Ich selbst benutze auch den Firefox und bin sehr zufrieden damit. Und man kann ihn wirklich nur jedem empfehlen, ihn als Internetbrowser zu benutzen. Wolfgang, es soll was Neues geben.
Es gibt etwas Neues. Nochmal zu der Verbreitung. Also in Deutschland haben wir 27-39% der User, die mit dem Firefox arbeiten und 56-65% etwa, die mit dem Internet Explorer arbeiten. Jetzt ist der Firefox 2 verfügbar. Das heißt, die erste Beta, die erste offizielle Beta, die Beta 1 ist da. Die richtet sich aber nicht an den Endverbraucher, sondern eigentlich an Tester und Leute, die mitentwickeln wollen. Und diese Beta, es wird ganz klar davor gewarnt, dass man sie in der Produktion einsetzt. Aber trotzdem, wir sollen einen Blick drauf werfen, denn schon im Herbst wird das Endprodukt verfügbar sein. Die drei vorherigen Entwicklervarianten, diese Alpha-Version, die sind eigentlich durch, die sind auch stabil gelaufen. Und jetzt muss man abwarten, wie die Beta sich auf dem Markt breitmachen wird.
Ist der weiterhin kostenlos?
Ja, natürlich. Der ist weiterhin kostenlos. Er kann weiterhin geladen werden. Und ich denke, es sind einige Neuerungen dabei, dass sich lohnt, dass man dann die endgültige Version tatsächlich runterlädt. Wer jetzt mit dem 1. irgendetwas arbeitet, der
1.5 ist, glaube ich, jetzt.
Ja, gut, aber nicht jeder hat die letzte Version. 1.5 ist die letzte Version, die auf den Markt kam. Aber ich habe auch noch Rechner, da läuft die 1.1 drauf oder sowas. Ist gar nicht das große Problem. Die Schwierigkeiten, die man hatte bisher, das war dieses Text Browsing, wenn man also parallel mit dem Browser auf mehreren Seiten quasi gleichzeitig arbeiten will, da kann man einfach Text aufmachen und dann einfach mit dem Klick umschalten, das sind so kleine Reiterlein. So das Schließen haben einige als umständlich empfunden, so mit rechter Maustaste und hin und her. Die kann man jetzt einfach auf einen kleinen Schließbutton anklicken und dann sind diese Dinge auch wieder weg. Wenn man sie verkehrt, falsch zugemacht hat, hat sich irgendwo verklickt, dann kann man die auch wieder hervorholen. Es gibt auch eine Historie, da kann man auch die letzten, vorletzten und übervorletzten und wie auch immer die heißen, wieder hervorholen. Das ist also alles irgendwo etwas feiner und auch runtergemacht worden.
Ich habe was gelesen, dass es neue Sicherheitseinrichtungen gibt, zum Beispiel Phishing soll unterbunden werden. Wie macht man denn so etwas?
Das sind verschiedene Verfahren, die eingesetzt werden. Also einmal wird grundsätzlich überwacht, was geschieht eigentlich, wo, auf welche Seiten gehe ich. Und das wird dann immer mit einer internen, auf meinem lokalen Rechner befindlichen Datenbank verglichen. Diese Datenbank enthält jetzt bekannte Seiten, die Phishing-Attacken bisher im Netz gestartet haben. Die wird regelmäßig aktualisiert. Das kann ich einstellen, wie das sein soll. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass ich online, zum Beispiel bei Google oder ähnlichen, nachfrage, guck mal, was gibt es denn für neue Phishing-Seiten? Das ist sicherlich die aktuellste Version. Also das ist eine Interaktion mit dem Netz und das scheint wohl mit die beste Lösung zu sein.
Aber ein Virenscanner ist keiner dabei, in der neuen Version.
Nein, ein Virenscanner ist keiner dabei, gehört eigentlich auch nicht unbedingt zum Browser dazu, denke ich mir mal. Was noch dabei ist, das ist diese automatische Wiederherstellung. Wenn das Ding doch mal abstürzt, ist mir eigentlich unter Linux noch nie passiert, unter Windows schon einige Male, aber dass dann automatisch die letzte Sitzung wiederhergestellt wird. Microsummaries für Bookmarks ist auch so eine Geschichte, dass man, wenn der Anbieter so etwas unterstützt, automatisch, wenn man einen Bookmark setzt, noch eine kleine Beschreibung dazu bekommt, was das ist. Mit dem Firefox, mit der Beta 1, kommt auch JavaScript 1.7, eine neue Version, die in einigen Punkten ein bisschen schneller ist, denn Java ist ja ein fürchterlich lahmes, langsames Teilchen da. Und was kann man noch sagen? Ja, Suchempfehlungen werden gegeben, Rechtschreibung wird geprüft automatisch in Textboxen. Mhm.
Ich habe so gelesen, dass man sich in den Foren so ein bisschen darüber gewundert hat, dass man mit den relativ wenigen Veränderungen da jetzt schon so eine Main Revision gemacht hat, also eine neue Nummer gegeben hat. Und wie viel Megabyte sind es mittlerweile? Lohnt es sich, den runterzuladen?
Das Paket, das neue, das ist knapp 5,5 Megabyte groß. Es lohnt sich schon, weil die...
Aber erst im Herbst dann, wenn das
Produkt erst im Herbst, ist. Ja. Ja gut, wer neugierig ist und wer sich dafür interessiert und bei dem es nicht ganz wichtig ist, der kann natürlich auch vorher schon mal dann einen Blick drauf werfen. Genau das ist ja das, was man damit erreichen will.
So schnell kann die Zeit vergehen. Die erste Sendung ist bereits zu Ende. Das war übrigens eine Produktion von Media 01. Hier in dem Studio sind wir. Und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, was wir da gemacht haben. Ich habe auch die Kameras nicht vermisst. Aber wenn wir den 486er bei der Telekom abgegeben haben, können wir vielleicht doch ein bisschen mit Video arbeiten.
Ich hab ja auch noch einen 486er. Ja. Wenn wir den auch mit abgeben, können wir in Stereo arbeiten.
Ich habe noch einen 386er.
Jetzt macht das alles wieder kaputt.
So, das war's für heute. Ich hoffe, das hat Ihnen auch ein wenig gefallen. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal.
Und melden Sie sich bitte, wenn Sie Anregungen, Wünsche und Sonstiges haben. Tschüss.